Deutschlandfunk, der Tag. Bella ciao, bella ciao. In Frankreich wurde heute Nacht auf den Straßen gefeiert, nicht nur, aber vor allem von linken Wählern.
Es ist eine riesige Erleichterung und ein großes Glück. Es ist fantastisch, gerade jetzt aus diesem Albtraum aufwachen zu können. Dass ganz Frankreich mitgemacht hat, den RN zu verhindern, das ist einfach ein Wunder.
Der Rassemblement National hat nicht die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung geholt, wie viele das vorausgesagt hatten, sondern kommt bei der Zahl der Abgeordneten nur auf Platz 3. Die meisten hat das linke Bündnis bekommen. Und klar, die sagen jetzt natürlich, wir wollen regieren.
Le Président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner.
Das war der Chef von der linken Partei La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, der eben sagt, Präsident Macron muss die Linke jetzt mit der Regierungsbildung beauftragen. Aber dass es zu einer linken Regierung kommt oder zu einer rechten oder überhaupt zu irgendeiner anderen, ist so noch gar nicht klar. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ist Frankreich unregierbar oder welche Szenarien sind denkbar? Und wir haben es in den letzten Tagen mit richtungsweisenden Wahlen hier im Podcast. Wir wollen auch noch in den Iran gucken, wo der als Reformer bezeichnete Massoud Pezeshkian die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen hat und sich die Frage stellt, will und kann er zumindest kleine gesellschaftliche Reformen einleiten? Ich bin Josephine Schulz, das ist der Tag am 8. Juli 2024 und ich würde sagen, wir legen los. Das neue französische Parlament steht nach der zweiten Wahlrunde gestern und sieht wie folgt aus. Die meisten Sitze hat das neue linke Bündnis, danach kommen die Macronisten und auf Platz 3 der Rassemblement National, was für die Rechtspopulisten auf jeden Fall eine Niederlage ist und so von den meisten wahrscheinlich auch nicht unbedingt erwartet wurde. Christiane Kess, unsere Frankreich-Korrespondentin und hier in den letzten zwei Wochen ja auch schon häufiger zu Gast im Podcast. Muss man im Nachhinein sagen, da war die Aufregung oder die Angst vor einer absoluten Mehrheit des Rassemblement National vielleicht doch ein bisschen übertrieben? Oder ist dieser Wahlausgang wirklich so eine riesige Überraschung für alle, auch für dich?
Ja, es war schon eine Überraschung. Also man muss natürlich sagen, du hast jetzt gesagt, Befürchtungen, der Rassemblement National käme an die Regierung. Es gab natürlich auch, muss man ja immer dazu sagen, ganz viele, die sich das gewünscht haben. Mhm. Also das sind Wählerinnen und Wähler, die jetzt gesehen haben, das wäre vielleicht die Chance, dass das endlich mal passiert. Es lag daran, dass die Umfragen den Rassemblement National in der Mehrheit gesehen haben. Zuletzt nicht mehr in der absoluten Mehrheit, jetzt kurz vor dem zweiten Wahlgang. Der Grund ist diese sogenannte Republikanische Front, die sich hier aufgebaut hat, dass die linken Parteien und die Macronisten gesagt haben, wir ziehen in Wahlkreisen, in denen in der Stichwahl mehr als 3 Kandidaten sind, da ziehen wir einen Kandidaten zurück, damit wir wirklich nur noch ein gegenüber dem Rassemblement National in diesem jeweiligen Wahlkreis haben, und zwar denjenigen, der die besten Chancen hat, sich gegen die extrem Rechten durchzusetzen. Und das war etwas, da haben die Meinungsforscher schon vorher gesagt, das ist für uns eine Unbekannte, die können wir nicht genau einschätzen. Und tatsächlich genauso ist es gekommen. Das war das, was man nicht richtig berechnen konnte. Und deswegen jetzt dieses doch überraschende Ergebnis, dass eben die Linken die großen Sieger dieser Wahl sind.
Dann lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen in die Analyse der Ergebnisse gehen. Also du hast es jetzt gesagt, wir haben eine Sitzverteilung im Parlament, wo die Linken das stärkste Lager sind, dann auf Platz 2 kommen die Macronisten und dann sozusagen nur an dritter Stelle in Anführungszeichen der Rassemblement National. Aber wir hatten das hier am Freitag auch schon mal, da haben wir über Großbritannien gesprochen, ne? Dass man aus unserer Perspektive die Sitzverteilung in Mehrheitswahlsystemen eben nicht immer gleichsetzen darf mit der Verteilung der Stimmen. Und ich habe gerade gesehen bei der Süddeutschen, die schreibt, die Brandmauer der linken und gemäßigten Kräfte hat gehalten, aber dieses Ergebnis würde darüber hinwegtäuschen, dass die extreme Rechte mit Abstand die meisten Stimmen geholt hat. Das heißt, weiß ich nicht, meine Frage ist jetzt, was sagt uns dieses Ergebnis über den Wählerwillen in Frankreich? War das ein Rutsch nach links? War das ein Rutsch nach rechts? Was war das?
Ja, also genauso wie du es gerade wiedergegeben hast, wie die Kollegen der Süddeutschen Zeitung das geschrieben haben, so würde ich es auch sagen. Also man sagt jetzt hier viel in den Diskussionen, die jetzt gerade laufen, grob ein Drittel hat sich den RN in der Regierung gewünscht und 2/3 sind dagegen. Aber man darf eben nicht vergessen, der RN hat seine Macht im Parlament stark ausgebaut. Er ist jetzt von 89 Sitzen auf 143 gerutscht und das ist für die Extremrechten ein neuer Rekord in Frankreich. Das geht jetzt gerade ein bisschen unter in dem Jubel der Linken, aber es ist eigentlich schon im ersten Wahlgang klar geworden, dass die Strategie von Marine Le Pen aufgegangen ist, den RN für viele wählbar zu machen. Er wird zu einem sehr großen Teil in der Bevölkerung nicht mehr als extremistisch angesehen, nicht mehr als gefährlich oder auch nur anstößig. Für viele ist das eine normale Partei geworden und das ist ein Phänomen, das ich mir nicht vorstellen kann, dass es von heute auf morgen auch wieder verschwindet.
Aber glaubst du, diese Brandmauer, von der du jetzt gesprochen hast, die steht sozusagen auch die nächsten Jahre fest? Also kann man sagen, der Rassemblement National hat zwar ein Drittel der Wähler hinter sich, aber damit war es das dann auch. Sprich, für die Präsidentschaft wären sie eigentlich keine große Gefahr, wenn immer diese zwei Drittel gegen sie stehen sozusagen, ne?
Nein, das kann man gar nicht sagen. Also man diskutiert hier tatsächlich jetzt über diese gläserne Decke. Gibt es die oder kann der Rassemblement National da auch noch durchbrechen? Ich finde, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anguckt und auch nur der letzten zwei Jahre, wirklich nur seit 2022, der letzten Parlamentswahl, dann ist trotzdem klar, der RN hat wirklich massiv dazu gewonnen und zwar in den verschiedenen Altersklassen und Berufsgruppen. Und wenn man sich eine Karte vom ersten Wahlgang von Frankreich anschaut, dann, also erster Wahlgang sage ich jetzt vor allem deshalb, weil da ja noch das ganze Parteienspektrum zur Verfügung stand für die Wählerinnen und Wähler, dann sieht man ganz genau, es gibt sehr wenige Gebiete, wo der RN klar weniger gewählt wurde als im nationalen Durchschnitt. Das sind wirklich nur ein paar Punkte und er erschließt sich auch mehr Wählerstimmen in den Großstädten. Ich glaube, jetzt mit Bezug auf deine Frage, es wird sehr stark davon abhängen bei den kommenden Wahlen, was ist die Alternative. Der RN hat ähnlich wie die linke Neue Volksfront ein Programm, das stark ausgerichtet ist, die Kaufkraft der Menschen zu stärken. Bis hin zu Maßnahmen, bei denen wirklich viele Wirtschaftsverbände gewarnt haben, das wird katastrophal für die Staatsfinanzen bei einem sowieso schon so hoch verschuldeten Land wie Frankreich ist. Wer den RN nicht gewählt hat, hat es wahrscheinlich tatsächlich auch aus Ablehnung gegen diese Ideologie gemacht. Aber es ist natürlich auch möglich, dass Menschen gesagt haben, was die Wirtschaft betrifft, und das war das wichtigste Thema für die Menschen bei dieser Wahl, da bieten mir die Linken genauso das an. Also ich muss gar nicht in Kauf nehmen, dass ich eine Partei wähle, die extrem rechts ist. Also das Linksbündnis war einfach eine echte Alternative für viele.
So, und jetzt haben wir dieses Ergebnis im Parlament. Was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Jetzt müsste ja eigentlich die Regierung gebildet werden.
Genau, also vor kurzem war Premierminister Attal im Élysée-Palast und hat seinen Rücktritt eingereicht, um den Weg frei zu machen für eine neue Regierung. Aber Präsident Macron hat ihn gebeten, für den Moment, so wird das zitiert, im Amt zu bleiben, um die Stabilität des Landes zu garantieren. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier dieses Großereignis Olympische Spiele in knapp 3 Wochen vor uns. Es soll jetzt auch ein Treffen mit einigen Ministern geben, bei denen Macron eventuell zum Beispiel den Innenminister Gérald Darmanin bitten könnte, doch noch im Amt zu bleiben, weil das einfach jetzt wichtige Posten sind über den Sommer und eben gerade der während der Olympischen Spiele, dass da Stabilität weiter herrscht. Aus dem Élysée-Palast heißt es auch, Macron werde abwarten, dass die neue Nationalversammlung sich strukturiert, um dann die nötigen Entscheidungen zu treffen. Da ist ein nächstes wichtiges Datum, der 18. Juli. Da kommen die Abgeordneten zum ersten Mal zusammen. Und dann wird erstmal klar, wer tatsächlich in welcher Fraktion sitzt und wie groß die werden. Das wird vor allem interessant sein beim linkspopulistischen La France Insoumise, denn dort gibt es Streit. Es sind teilweise Kandidaten von der Partei nicht aufgestellt worden, die nicht auf der Linie von Jean-Luc Mélenchon, dem Parteigründer, lagen. Sie sind trotzdem angetreten, sind auch gewählt worden und haben gesagt, wir werden nicht mehr in der Fraktion von La France Insoumise sitzen. Es ist also möglich, dass sich neue Fraktionen bilden, andere Konstellationen, und das wird sich Macron, ich würde mal sagen, mit ziemlich viel Zeit anschauen. Ich glaube, er wird sich da wirklich Zeit nehmen, um das zu analysieren und zu gucken, was geht, was geht nicht. Vielleicht auch sogar noch die Möglichkeit, für sein eigenes Lager zu regieren.
Aber von linker Seite kam ja schon ordentlich Druck. Du hast ihn angesprochen, Jean-Luc Mélenchon hat ja schon gesagt, wir wollen regieren als Linksbündnis. Was glaubst du, was spricht für und was spricht gegen dieses Szenario, dass es eine linke Regierung geben könnte?
Also die Chance gibt es jetzt auf alle Fälle, einfach ganz banal, weil die Linken die stärkste Kraft geworden sind und damit eigentlich auch jetzt in den Startlöchern stehen, den Premierminister, die Premierministerin zu benennen, also vorzuschlagen, ernennen muss ihn dann der Präsident. Sie wollen diese Woche noch einen Namen nennen. Sie könnten eine Minderheitsregierung bilden, was allerdings sehr schwierig wäre, denn es fehlen Ihnen mehr als 100 Stimmen zur absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung. Also man muss Partner finden auf der linken Seite und da muss man auch normalerweise Kompromisse eingehen, auch wenn jetzt einige schon gesagt haben von den ganz Radikalen, das machen wir nicht, wir ziehen unser Programm durch. Aber das ist natürlich nicht realistisch. Also wenn wir uns mal angucken, ein Streitpunkt zum Beispiel, die linke Neue Volksfront möchte die Rente mit 60 wieder einführen, also die Rentenreform von Macron kippen. Das ist für die Macronisten natürlich wäre eine sehr schwere Kröte zu schlucken. Die Macronisten haben ohnehin auch ausgeschlossen, mit den Extremen zu regieren, heißt in dem Fall nicht mit dem linkspopulistischen La France Insoumise. Da werden noch einige Stolpersteine im Weg liegen, wenn es zu einer Koalition kommt. Rechne ich eigentlich auch damit, dass das relativ lange dauert.
Gäbe es denn alternative Koalition, also könnte das Macron-Lager sagen, nee, mit den Linken wollen wir nicht, auch wenn die jetzt die stärkste Kraft im Parlament sind. Wir gucken bei den Republikanern, also gäbe es da die Möglichkeit, eine Mehrheit zusammenzukriegen?
Also nur mit den Republikanern wird es nicht reichen, aber es gibt ja den ganzen Wahlkampf über schon die Vorstellung von vor allem Premierminister Gabriel Attal, der hat das mehr oder weniger klar immer wieder geäußert, dass es doch möglich wäre, mit wechselnden Mehrheiten weiter zu regieren. Dann müsste man sich vorstellen, die Macronisten als zentralen Block in der Mitte und man würde sich dann pro Gesetz, das man verabschieden will, ein paar Stimmen links, ein paar Stimmen rechts von moderaten Kräften suchen. Allerdings bleibt das Problem, wenn man auf der linken Seite Stimmen dazu gewinnen will, dann muss man die aus diesem Linksbündnis rausnehmen. Ich denke, die wären da grundsätzlich. Also da sind ja auch Leute dabei, wie zum Beispiel bei den Sozialisten der ehemalige Präsident François Hollande. Und da könnte man noch ein paar andere zusammensammeln. Aber nichtsdestotrotz, also an dem Punkt sind wir noch nicht. Die Linken sind im Moment mit sich selber beschäftigt. Und da muss man einfach jetzt erstmal gucken, was kommt dabei raus.
Man liest ja jetzt häufig das Wort oder die Frage, ist Frankreich unregierbar? Habe ich jetzt jedenfalls schon ein paar Mal gesehen. Weil niemand eben eine absolute Mehrheit hat, dann müsste Deutschland ja eigentlich dauerhaft unregierbar sein. Also wenn hier so unterschiedliche Parteien wie die FDP und Grüne zusammen regieren können, warum ist das in Frankreich so undenkbar? Warum ist das jetzt so ein Krisenszenario, was bei uns völlige Normalität ist?
Weil das System natürlich überhaupt nicht darauf ausgelegt ist mit dem Mehrheitswahlrecht. Es gibt einfach normalerweise immer eine klare Mehrheit. Es gab Situationen, in denen das nicht so war. Deswegen ist ja mit ein Hauptgrund, warum Macron die Nationalversammlung aufgelöst hat. Und weil man einfach nicht diese Kultur des Kompromisses wie in Deutschland hat. Also man hat es nicht gelernt. Ich würde jetzt nicht sagen, man ist nicht fähig dazu, aber man kennt es einfach so nicht wegen des politischen Systems. Das ist jetzt eine Chance, das zu lernen, aber ich glaube nicht, dass es einfach wird und es würde wahrscheinlich ein sehr, sehr langer Weg werden, wenn es jetzt bei dieser Konstellation bleiben sollte. Macron hätte im Grunde in einem Jahr wieder die Möglichkeit, die Nationalversammlung aufzulösen, aber auch bis dahin muss irgendetwas passieren. Also man kann hier nicht, so wie du sagtest, unregierbar bleiben und mit dieser Situation einfach sitzen bleiben.
Und diese Möglichkeit einer Technokratenregierung, die stand ja offenbar auch mal im Raum. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was das wäre und ob du das für eine realistische Option hältst.
Ja, das ist tatsächlich das Szenario, das hier am allerwenigsten diskutiert wird. Ich habe es jetzt tatsächlich seit dem Ergebnis der zweiten Wahlrunde noch gar nicht wahrgenommen in den Diskussionen. Das wurde vorher mal hier und da angesprochen, immer mit dem Hinweis, das gab es ja in Italien, aber auch gleichzeitig verbunden mit dieser Analyse, wir hatten das noch nie in Frankreich. Frankreich ist überhaupt nicht dafür gemacht. Also mein Empfinden ist, dass man sich damit nicht besonders anfreunden kann, aber es wäre wahrscheinlich tatsächlich der letzte Ausweg, sollte jetzt überhaupt nichts gehen.
Was ich mich noch gefragt habe oder was ich glaube ich viele fragen, was bedeutet das jetzt für Macron? Ist er jetzt in jedem Fall so eine lame duck, so eine lahme Ente? Oder kann man doch sagen, eigentlich ist er verhältnismäßig glimpflich aus dieser ganzen vorgezogenen Neuwahl rausgekommen?
Ja, im Moment würde ich fast sagen beides. Also er ist natürlich irgendwo ein Stück weit zu einer lame duck geworden, aber tatsächlich nicht so katastrophal, wie das gewesen wäre mit dem Sieg des Rassemblement National, weil dann einfach dieses Stigma an ihm hängen geblieben wäre. Er hat den extremen Rechten den Weg an die Macht gebahnt und das ist das, was er immer verhindern wollte, schon bevor er zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde 2017. Man könnte sogar, wenn man sehr, sehr wohlwollend ist, jetzt in dieses Szenario rein interpretieren, dass er den RN ein Stück weit entzaubert hat, weil die extremen Rechten so nahe an der Chance waren zu regieren, aber es wieder nicht geklappt hat. Sollten die Macronisten noch an der Regierung beteiligt sein in einer Konstellation, zum Beispiel mit den Linken, dann gäbe es vielleicht sogar für Macron diese sogenannten reservierten Bereiche für den Präsidenten zu bewahren. Das ist die Außenpolitik und die Verteidigungspolitik. Die stehen ihm jetzt nicht laut Verfassung komplett zu, aber es ist so ein bisschen ja politische Gepflogenheit, dass das der Bereich des Präsidenten ist. Aber im Moment, wie gesagt, alles offen. Klar ist nur, das neue Machtzentrum in Frankreich ist das Parlament. Und das wird auf alle Fälle jetzt erstmal mindestens ein Jahr so bleiben, weil, wie gesagt, erst dann kann Macron nochmal die Nationalversammlung auflösen. Ich denke auch nicht, dass er das nochmal leichtsinnig oder leicht, wie sagt man, einfach schnell nochmal machen wird.
Und glaubst du, er hinterfragt sich da so ein Stück weit selbst, also auch seine Politik oder welche Konsequenzen wird er ziehen? Weil eben, du hast ja auch am Anfang so ein bisschen die Interpretation gebracht, eigentlich kann man die Wahl auch verstehen als ein Abstrafen der Macronisten sowohl von links als auch von rechts wegen der wirtschaftsliberalen Politik oder der, weiß ich nicht, unsozialen Politik oder wie auch immer die Menschen das wahrnehmen.
Also es würde ihm ja jetzt rein theoretisch die Möglichkeit geben, zu dem zurückzukehren, was er immer wollte, nämlich dass er, das ist ja so sein Konzept, dass er sagt, nicht rechts, nicht links, sondern einfach in der Mitte und wir sammeln alle, die gut für das Land sind, sage ich jetzt mal ganz salopp, und regieren zusammen. Das könnte er natürlich jetzt nochmal versuchen im zweiten Anlauf, aber wie gesagt, wir haben jetzt gerade drüber geredet, die Konstellationen sind so schwierig, das kann einfach auch alles in einen langen, zähen Stillstand und dann vielleicht in eine Minderheitsregierung mit sehr, sehr schwierigen Prozessen, wenn es um Gesetze geht, münden. Und das wäre natürlich letztendlich für Macron auch nicht gut. Es würde immer auf ihn zurückfallen.
Die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi, die seit Jahren als politische Gefangene im Iran im Gefängnis sitzt, hatte die Menschen ja dazu aufgerufen, nicht wählen zu gehen, um damit deutlich zu machen, dass dieses ganze System keine demokratische Legitimität hat, egal wer da zum Präsidenten ernannt wird. Etwa die Hälfte der Wahlberechtigten sind dann aber doch hingegangen, wie unter anderem dieser Mann hier.
Ich habe Pezeshkian gewählt, weil wir Veränderungen im Land brauchen. Ich wollte mit meiner Stimme eine Botschaft an die Hardliner senden, um sie aufzuwecken und ihnen und dem herrschenden Establishment klarzumachen, dass sie besiegbar sind und ihre Macht wackelt.
Aber ist das wirklich so oder sind diese Erwartungen an den Gewinner Masoud Pezeshkian vielleicht doch sehr unrealistisch? Er hat auf jeden Fall selbst schon mal deutlich gemacht nach seiner Wahl, dass er sich jetzt nicht wirklich anlegen wird mit den eigentlich Mächtigen im Land, also dem obersten religiösen Führer Khamenei oder auch dem Wächterrat.
Wir reichen ihnen die Hand, denn auch sie versuchen, ihrem Land zu dienen. Unsere Gegner sind auch unsere Brüder. Wir kämpfen um die Macht, aber wenn wir für Gott arbeiten, wird es keine Streitigkeiten geben.
Karin Sens beobachtet den Iran für uns als Korrespondentin, war auch gerade erst dort und kann uns hoffentlich ein bisschen einordnen, was diese Wahl jetzt bedeutet, dieser Wahlausgang. Hallo Karin.
Hallo.
Ist das beeindruckend, dass Pezeshkian diese Wahl gewonnen hat? Oder war das wirklich so überraschend? Von hier aus würde man ja eher denken, es ist vielleicht eher beeindruckend, dass überhaupt noch jemand für die Hardliner stimmt im Iran.
Also ganz ehrlich, es ist total schwierig, sowas einzuschätzen. Wie viel war geplant und was ist jetzt tatsächlich überraschend passiert? Aber erstmal würde ich sagen, doch. Also am Anfang dieses Wahlvorgangs haben ja viele gesagt, Pezeshkian ist eigentlich nur der Lockvogel, um auch die an die Wahlurnen zu holen, die Wahl sonst boykottieren wollen, weil sie sagen, wir haben doch gar keine Wahl, der Wächterrat hat doch schon alles vorausgesiebt. Und plötzlich stand da dieser selbsternannte Reformer drauf. Ich bin da mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig, können wir später nochmal drauf eingehen. Und von dem her, naja, also wurde er praktisch vom Lockvogel zum Präsidenten. Wenn man dieser Linie und dieser mutmaßlichen Strategie Glauben schenken möchte, ja, dann war es überraschend.
Und jetzt musst du uns erklären, wer ist dieser Masoud Pezeshkian? Was muss man über den wissen? Du hast gerade schon gesagt, beim Stichwort Moderat oder Reformer wärst du so ein bisschen vorsichtig.
Also als allererstes Mal würde ich sagen, wenn man ihn so anguckt, dann fällt einem doch als erstes auf, dem fehlt was. nämlich der Turban auf dem Kopf. Er ist kein Mullah. Also wenn wir uns erinnern, Raisi, ne, der beim Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist, auch Rouhani, das waren alles Mullahs, also geistliche Kleriker. Und Pezeshkian ist das schon mal nicht. Und das ist insofern auch wichtig, weil man ja bei Raisi beispielsweise auch gemutmaßt hat, ob er denn eventuell Khamenei, also den obersten Führer, irgendwann mal beerben könnte. Die Gefahr oder diese Möglichkeit, wenn man es neutraler sagen möchte, besteht bei Pezeshkian schon mal nicht. Also, was muss man sonst noch über ihn wissen? 69 Jahre alt, Herzchirurg, war immer wieder Abgeordneter im Parlament auch. Und was doch immer wieder auch angeführt wird, obwohl es eigentlich in Anführungsstrichen nur sein Privatleben ist, er ist alleinerziehend. Seine Frau ist vor vielen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen und er hat die Kinder praktisch alleine großgezogen. Das ist jetzt im Iran nicht so ganz gewöhnlich und scheint möglicherweise auch den einen oder anderen beeindruckt zu haben. Zumindest habe ich das, als ich vor dem ersten Wahlgang im Iran war, auch immer wieder mal gehört, dass das doch eher positiv angeführt wurde. Was aber wirklich noch wichtig ist, ist, dass viele gesagt haben, der Mann hat eine weiße Weste, der ist nicht korrupt. Und wir wissen, dass die iranische Wirtschaft extrem unter Vetternwirtschaft und Korruption leidet.
Und jetzt nochmal Stichwort Reformer oder Moderat. So wird er auch bei uns in den Medien oft betitelt, was ja im Iran sicher was anderes bedeutet, als wenn sich bei uns jemand als Reformer versteht. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen einordnen, diese Bezeichnung. Wofür steht er politisch?
Also ich habe beide Formulierungen ehrlich gesagt in meinen Berichten immer vermieden, weil dieses Wort Reformer in deutschen Ohren einen, glaube ich, einfach auf die falsche Fährte bringt. Also der wird jetzt nicht den Iran umkrempeln und eine Reform nach der anderen durchziehen, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil er gar nicht die Möglichkeit hat und weil er zumindest so, wie er sich bisher darstellt, das auch nicht will. Also er möchte zwar Dinge verändern, aber jetzt wirklich große Reformen im Iran durchzuziehen, das kann ich bis jetzt zumindest bei ihm noch nicht erkennen. Und moderat klingt in deutschen Ohren auch anders. Also ich habe ihn moderat konservativ genannt, weil er einfach im Vergleich zu diesen ultrakonservativen oder erzkonservativen anderen Kandidaten wie Jalili oder auch Ghalibaf, Jalili war ja jetzt mit ihm in der Stichwahl, Ghalibaf im ersten Wahlgang mit dabei, da zumindest im Verhältnis zu denen eher moderat daherkam.
Du hast jetzt gesagt, er wird den Iran wahrscheinlich nicht revolutionieren, auch weil es gar nicht kann. Was darf denn der Präsident im Iran entscheiden? Also wo hätte er Spielräume und wo hätte er auf gar keinen Fall welche?
Also viele Beobachter sagen, der hat überhaupt gar keinen Spielraum. Andere sagen, na ja, man muss mal abwarten, wie er sich das so erarbeiten wird. Also das war, die Rolle des Präsidenten war eigentlich schon so gedacht, dass er auch bestimmte Kompetenzen hat. Das hat sich einfach auch im Laufe der Jahre nochmal verändert. Jetzt müssen wir wissen, der Präsident ist durchaus zusammen mit dem Außenminister das Gesicht nach außen. Also wenn wir uns so ein bisschen überlegen, wenn wir im Westen etwas vom Iran wahrgenommen haben, natürlich sieht man immer Khamenei, den obersten Führer, aber der verlässt das Land nicht. So, und wenn es dann irgendwie Reisen gab ins Ausland, ob jetzt in die arabische Welt oder auch mal nach New York zum UN-Sicherheitsrat oder so, dann war das in der Regel der Außenminister Amir Abdullahian oder eben Raisi, früher Rouhani und Zarif. Und jetzt ist das eben Pezeshkian und wir werden sehen, wer sein Außenminister werden wird. Vielleicht ja wieder Zarif, der hat ihn zumindest im Wahlkampf unterstützt. Also das ist auf jeden Fall mal, er wird ein Gesicht sein, das wir im Ausland wieder öfter sehen werden. Und dann muss man einfach mal schauen, wie viel Spielraum der oberste Führer ihm geben wird. Und ob das eben auch zur Strategie möglicherweise gehört, dass er vielleicht, so habe ich es jetzt auch in vielen Analysen gelesen, ja so eine Art Ventil jetzt auch sein kann. Dass Khamenei's Idee vielleicht auch war, Pezeshkian sozusagen dahinzusetzen, um für den Druck, der im Iran und in der Gesellschaft herrscht auf das Regime, da ein Ventil zu haben.
Aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, oder bei dir klingt das jetzt wirklich so, als wäre er eine komplette Marionette des obersten Führers, muss bei jedem Gesetz, muss bei jeder neuen Regelung nachfragen und nichts geht ohne den Ayatollah Khamenei.
Also wir haben verschiedene Machtzentren im Iran und wie stark die sind, das ist ehrlich gesagt von außen unglaublich schwer zu beurteilen. Denn meiner Meinung nach haben beispielsweise auch die Revolutionsgarden in den letzten Monaten und Jahren extrem an Macht dazugewonnen, nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Macht. Und beispielsweise bei Ghalibaf hat man immer gesagt, der ist der Mann der Revolutionsgarden und möglicherweise haben auch die Revolutionsgarden inzwischen sehr viel mehr Einfluss auf den obersten Führer. Also man merkt, wenn man jetzt mal so ein bisschen Spitze die zwei Hände, die Finger übereinander legt, dann hat man plötzlich so ein Geflecht und kriegt gar nicht mehr so richtig zusammen, wer jetzt eigentlich auf wen Einfluss hat. Aber genau so ist der Iran. Also er hat einmal in diesem Machtzentrum im Moment zumindest, von dem müssen wir ausgehen, den obersten Führer gegen sich, weil andere Strategie, die Revolutionsgarden hatten ihren Mann mit Ghalibaf und eben nicht Pezeshkian. Das heißt, da ist er auch nicht unbedingt jemand, wo er sich auf den Rückhalt verlassen kann. Im Parlament sowieso nicht. Dieses Parlament ist im März gewählt worden und da sitzen noch mehr Hardliner drin als früher. Und dazu noch die Bevölkerung, wahrscheinlich der kleinste Faktor bei diesen ganzen Machtzentren, die ich jetzt aufgezählt habe. Aber auch da hat er natürlich nicht den übermäßigen Rückhalt. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass nicht mal die Hälfte der Iraner zur Wahl gegangen sind. Und davon haben ihn ja auch nicht alle gewählt. Und von denen, die ihn gewählt haben, sind viele, viele skeptisch. Die haben einfach nur gesagt, wir wollen das größere Übel aus unserer Sicht, Jalili, verhindern.
Das wollte ich dich auch gerne noch fragen, weil ja eben Menschenrechtlerinnen, zum Beispiel die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi, ja eigentlich dazu aufgerufen hatten, die Wahl zu boykottieren, um diesem ganzen System nicht irgendwie den Anschein der Legitimität zu geben. Aber es sind ja dann doch immerhin über 50% der Leute wählen gegangen. Weiß jetzt nicht, ob man das als viel oder wenig interpretieren kann. Aber hast du zumindest ein bisschen den Eindruck, dass die sich ein anderes Land wünschen, doch eine kleine Hoffnung mit Pezeshkian verbinden und dann vielleicht eher gesagt haben, okay, dann gehe ich doch lieber hin und wähle den, anstatt zu Hause zu bleiben?
Vielleicht nochmal zur Wahlbeteiligung. Also man kann sagen, es ist mehr, als manche erwartet hatten. Aber es ist für ein Land wie den Iran definitiv sehr wenig. Also auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen höher lagen als bei der Wahl von Raisi, ist es trotzdem, das ist einfach ein Tiefschlag, ja. Wenn wir überlegen, wie Khamenei auch dafür gekämpft hat, dass die Leute jetzt zur Wahlurne gehen und überall, als ich im Iran war, vor dem ersten Wahlgang, überall Plakate hingen und er nochmal Aufrufe gemacht hat und. Und dann haben wir zwei Wahlen und bei der zweiten Wahl wirklich nochmal, wo man den Leuten das Gefühl geben wollte, hey, das ist doch jetzt Demokratie, wir machen hier eine Stichwahl und trotzdem geht die Hälfte nicht wählen. Also ich würde sagen, es ist immer noch wenig. So, und was die Menschen angeht, also ich habe eine junge Frau an einem Wahlbüro damals beim ersten Wahlgang getroffen und die hat gesagt, doch, ich glaube, dass der uns mehr versteht als die anderen. Also wir haben da keine homogene Masse, auch nicht bei den Leuten, die ihn gewählt haben. Es gibt sicherlich den Teil der Menschen, die gesagt haben, nee, also bevor es Jalili wird, dann doch lieber Pezeshkian. Oder aber wirklich manche, die gesagt haben, doch, das ist jemand, von dem verspreche ich mir, dass er meine Interessen vertritt und vor allem auch die jüngere Generation vertritt. Und vielleicht auch mit Bemerkungen zum Hijab, also zum Kopftuch, vielleicht auch die eine oder andere Hoffnung geweckt hat. Wobei er ja jetzt kein Hijab-Gegner ist. Also man darf ihn da auch nicht in die falsche Schublade schieben, sondern er hat nur gesagt, dass er gegen die Gewalt ist bei der Durchsetzung des Hijab, also des Kopftuchzwangs.
Und glaubst du, dass er in dem Punkt dann vielleicht doch, also auch wenn er jetzt zum Beispiel den Kopftuchzwang nicht abschaffen kann oder vielleicht auch gar nicht abschaffen will, aber dass er möglicherweise subtil etwas ändern kann, weiß ich nicht, die Polizei und so weiter anweisen, nicht mehr so hart zu kontrollieren, weil es gab ja schon mal Zeiten im Iran, wo es zwar die gleichen Regeln gab, aber das doch ein bisschen lockerer alles gehandhabt wurde, oder?
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, das war unter Zeiten von Raisi, einem absolut ultrakonservativen, als es dann mal tatsächlich lockerer war. Es ist ja immer die Frage, was nützt dem Regime in dem Moment? Was ist die Strategie des Regimes? Und zu der Zeit beispielsweise, als die Zeiten lockerer waren, das war vor gut einem Jahr, da war ich auch im Iran und ich war echt baff erstaunt, wie viele Frauen ohne Kopftuch unterwegs waren, junge Leute, die auf der Straße getanzt haben und. Man hat den Leuten praktisch so ein bisschen Freiheit gegeben, damit man, glaube ich, auch diesen Druck aus dem Kessel rausnimmt, der in der iranischen Gesellschaft einfach da ist. Und von dem her, das kann unter einem Hardliner passieren, das kann jetzt unter einem Pezeshkian passieren, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er wirklich jetzt den Spielraum hat, das genau vorzugeben. Aber er hat natürlich jetzt Möglichkeiten, eventuell die gewisse Gespräche zu führen und vielleicht auch ja diese Machtzentren im Hintergrund davon zu überzeugen, dass man eben jetzt genau diesen Weg gehen sollte oder auch nicht. Also vielleicht geht es eher in diese Richtung. Aber dass er jetzt einfach mal sagt, ich entscheide das so, das halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Und jenseits der Frage von Freiheit und Unterdrückung ist ja vor allem die Wirtschaft im Iran immer das große Thema oder das große Problem. Würdest du sagen, er hat da ein Plan, er hat da irgendwelche Möglichkeiten?
Also im Endeffekt hängt die Wirtschaft ja an ein paar großen Themen, aber eines davon sind definitiv die internationalen Sanktionen gegen den Iran. Und das hat auch schon Raisi versucht, dass die eben gelockert werden, aufgehoben werden. Aber da hängt praktisch zusammen das internationale Atomabkommen. Wenn das wiederbelebt werden kann, dann gibt's eben auch, dann tut sich auch auf der Seite der Sanktionen was. So, jetzt hat Pezeshkian gesagt, dass er sich dem Westen gegenüber aufgeschlossener zeigt, dass er eben auch wieder über das Atomabkommen sprechen möchte. Übrigens ganz im Gegensatz zu Jalili, der ja damals, also noch bevor das Atomabkommen abgeschlossen wurde, mit in den Atomverhandlungen als Unterhändler drin gesessen ist und man hat ihn da eigentlich als Verhinderer wahrgenommen. Also unter Jalili, seinem Konkurrenten jetzt bei der Stichwahl, hätte man wahrscheinlich wirklich Tschüss sagen müssen zu diesem Atomabkommen. Die Frage ist jetzt, hat man sich vielleicht auch bewusst für Pezeshkian als Präsidenten entschieden, weil man eben da jemanden hat, der eben dieses Gesicht jetzt ist, der möchte das wieder, der setzt sich dafür ein. Wir müssen auf die andere Seite gucken vom Tisch beim Atomabkommen. Da sitzen ja natürlich Deutschland, Frankreich, also die europäischen EUs, aber auf der anderen Seite eben auch die USA. Und die haben die Wahl, wo es im Moment doch alle Zeichen auf Trump stehen. Und Trump war derjenige, ich weiß, das sind jetzt sehr viele Kreise, die man da gerade im Kopf machen muss. Aber wir konzentrieren uns mal auf Trump. Ja? Kommt Trump wieder an die Macht in den USA? Er war derjenige, der 2018 dieses Atomabkommen in die Tonne getreten hat. Und wenn der Iran jetzt sagt, wir wollen das Atomabkommen wieder, dann muss es ja auch damit rechnen, dass, wenn Trump an der Macht ist, wieder in die Tonne getreten wird. Also ist Pezeshkian vielleicht nur ein Feigenblatt, um zu sagen, hey, wir haben hier einen sitzen, der möchte, und ihr mit eurem Trump, ihr wollt es doch gar nicht.
Und wenn man umgekehrt nochmal auf die westliche Seite guckt, nicht wissend, ob Trump der nächste Präsident wird oder nicht, fändest du das okay, wenn man wieder bessere Beziehungen zum Iran sucht, sich vielleicht um eine Wiederaufnahme des Atomabkommens bemüht, ohne dass sich intern im Iran an der Unterdrückung der Menschen was ändert? Oder würde man damit den Menschen und der Protestbewegung auch ein Stück weit in den Rücken fallen?
Das ist eigentlich echt eine der schwersten Fragen, weil man muss einfach sagen, dass Deutschland und Europa, glaube ich, nicht mächtig genug an dieser Stelle ist, um den Iran tatsächlich wirklich ernsthaft unter Druck zu setzen. Ich meine, das sehen wir seit Jahren, seit 2018. Selbst Trump hat es mit diesen Sanktionen nicht geschafft, dieses Regime tatsächlich ernsthaft ins Wanken zu bringen und irgendetwas zu bewirken, was dieser Protestbewegung genutzt hätte. Von dem her bin ich da sehr, sehr skeptisch. Und zumindest hat die Internationale Atomenergiebehörde immer wieder betont, dass sie in der Zeit, als das Atomabkommen in Kraft war, das Atomprogramm kontrollieren konnte und man eben auch gesehen hat, was auf der Seite passiert. Und das kann man eben jetzt ohne das Abkommen nicht mehr. Und wir sehen ja auch, dass der Iran da an der Stelle sein Atomprogramm weiter vorantreibt. Das würde dafür sprechen, dass man sich wieder auf diesen Weg des Atomabkommens begibt. Auf der anderen Seite will man sich mit diesem Regime an einen Tisch setzen, wenn man sieht, was eben auch nach dem Tod von Jina Mahsa Amini alles passiert ist, das ist extrem schwierig. Aber ich glaube, man bekommt so ein Regime überhaupt nur dann eingefangen, wenn irgendwelche diplomatischen Beziehungen aufrechterhalten bleiben, in welcher Form auch immer, ob das gleich ein Atomabkommen sein muss, das ist echt eine schwierige Frage. Aber jeden Kontakt abzubrechen, das hieße ja auch, dass die Deutschen, die im iranischen Gefängnis sind, dann eigentlich auch keinerlei Ansprechpartner mehr haben. Denn wir hören schon, dass es da auch eine gewisse Betreuung gibt und auch Leute eben, die, also dann müsste beispielsweise die deutsche Botschaft geschlossen werden im Iran und. Und dann wäre das alles weg. Also wenn man jede Beziehung abbricht, dann ist jede Verbindung gekappt. Und das muss man sich, glaube ich, schon genau überlegen. Und davor scheut sich zumindest gerade die Bundesregierung. Ich finde es einfach eine ganz schwierige Frage, die ich nicht mit Ja oder Nein beantworten kann.
Karin, dann ganz vielen Dank dir erstmal.
Sehr, sehr gerne.
Sehr viel Wahlnachlese war das heute im Podcast, aber ich glaube, in beiden Fällen wichtig und auch nicht uninteressant, hoffe ich zumindest. Feedback nehmen wir wie immer gerne entgegen an der tag@deutschlandfunk.de. Und wir, das waren in dem Fall heute Sissi Herdneck und ich, Josephine Schulz. Und von uns beiden danke wie immer fürs Zuhören und gerne bis bald. Tschüss.